Schatzgrube Bibel. Wir graben, wir suchen und finden Schätze im Buch aller Bücher.
Komm mit, wir suchen einen Schatz. Komm mit, wir zeigen dir den Platz. Es ist der schönste Schatz der Welt. Liegt mehr als Ehre, Gut und Geld.
Jeden Montag ab 19 Uhr auf Radio ZB30.
Guten Abend, ihr lieben Hörer am Radio. Heute am 10. März begrüßen wir euch zur Schatzsuche. Jesus ist in die Welt gekommen, um den Frieden zu bringen. Deshalb kam er, starb für uns. Heute hört ihr die Geschichte vom letzten Passafest in Jerusalem, bevor Jesus ans Kreuz für die Sünder ging. Warum starb Jesus? Jesus wurde falsch beschuldigt, obwohl er unschuldig war. Er starb für unsere Sünden. Wie oft beschuldigen wir auch andere Menschen, obwohl sie nichts Böses getan haben? So erging es auch Ben und Anne, die Simon falsch beschuldigten. Davon hörst du etwas später in der Geschichte unter Verdacht. Frieden im Herzen. Als der Sohn Gottes, Jesus Christus, in diese Welt kam und das geschah vor über 2000 Jahren, war die Welt nicht besser oder schlechter als heute. Immer und überall litten und leiden Menschen unter Feindschaft, darunter auch, dass sie zerstreut sind wie die Schafe, die keinen Hirten haben, wie es im Evangelium heißt. Jesus kam, um Menschen mit Gott und miteinander zu versöhnen. Er kam, um uns seinen Frieden zu bringen, Frieden in unserem Herzen. Dafür gab er sein Leben hin. Frieden mit Gott zu haben, ist das Wichtigste im Leben. Dazu musst du Gott um Vergebung bitten und ihm dein Leben hingeben. Frieden sollte man aber nicht nur mit Gott haben, sondern auch mit den Menschen. Dafür lohnt es sich, große Opfer zu bringen, zum Beispiel zugunsten eines anderen auf etwas zu verzichten, als erstes um Vergebung zu bitten. Deshalb sagt Jesus in seiner Bergpredigt: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Matthäus 5, Vers 9. Das lehren uns auch die Apostel von Christus. So schreibt der Apostel Paulus: Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Römer 12, Vers 18. Jedes Mal, wenn uns jemand unserer Meinung nach gezielt ärgern will oder uns wirklich ungerecht behandelt, wollen wir daran denken, wie Jesus seine Feinde behandelte. Selbst am Kreuz bat er Gott, den Menschen zu vergeben, die ihn gekreuzigt haben. Jesus tat alles, damit wir Frieden mit Gott und ewiges Leben haben könnten. Und lasst uns an die Worte von Jesus denken: Meinen Frieden gebe ich euch. Johannes 14, Vers 27. Über diesen Frieden im Herzen können wir uns freuen. Diesen Frieden können wir mit anderen teilen, indem wir ihnen verzeihen, ihnen helfen und von Jesus Christus erzählen.
Thank you.
unter Verdacht. Es schienen die schönsten Sommerferien ihres Lebens zu werden. Ben und Anne hatten endlich ihr lang ersehntes Baumhaus bekommen. Papa hatte gestern den letzten Nagel in das Dach gehauen und nun war er bereit für die Inneneinrichtung. Anne hatte schon seit Wochen geplant, welche Vorhänge sie für die Fenster nehmen würde, wo der kleine Tisch und die Stühle stehen würden und wo ihr Proviant gelagert werden konnte. Ja, das Baumhaus war fantastisch geworden. Es befand sich zwischen den dicken Stämmen einer alten Eiche, gleich am Rande des Waldes, gut versteckt unter dem großen Blätterdach. Es hatte einen überdachten Teil und eine kleine Plattform, ähnlich einem Balkon mit einer Strickleiter. Eine Amsel hüpfte zwitschernd über das grüne Dach und beobachtete die beiden Kinder bei den letzten Arbeiten. »Du, Ben, wo willst du denn deine Kiste mit dem Kram stehen haben?« fragte Anne. »Das ist kein Kram, das sind meine Werkzeuge.« »Stell sie erstmal auf die Plattform.« Ben hatte nämlich fest vor, einen zusätzlichen Seilzug zu bauen, um den Transport nach oben zu erleichtern. So verbrachten die Kinder die nächsten Tage von früh bis spät in ihrem neuen Baumhaus. Doch der neue Tag brachte eine böse Überraschung. Als Anne und Ben gleich nach dem Frühstück zu ihrem Baumhaus kamen, erwartete sie ein heilloses Durcheinander. »Oh nein, das kann doch wohl nicht wahr sein«, schrie Anne auf. »Die Vorhänge waren heruntergerissen. Der Teppich voller Dreck, das Obst teilweise aufgegessen. Es sah fürchterlich aus.« Ben suchte bereits all sein Werkzeug zusammen, welches verstreut herumlag. »Mein Schraubendreher fehlt. Das ist eine bodenlose Frechheit. Wer macht denn sowas?« »Das kann doch nur jemand sein, der uns richtig eins auswischen will.« Ben war stinksauer und auch in Annes Gesicht standen Frust und Enttäuschung. Die beiden waren den ganzen Tag damit beschäftigt, wieder Ordnung in das Durcheinander zu bringen. Am späten Nachmittag saßen sie völlig erschöpft auf der kleinen Plattform des Baumhauses, ließen ihre Beine baumeln und ruhten sich aus. »Schau mal da!« Anne stupste Ben an die Seite. »Ist das nicht der Typ aus deiner Parallelklasse?« Ben schnappte sich das Fernglas. »Stimmt, was macht denn der in unserem Wald?« Der Junge kam immer näher. Er trug einen großen Rucksack und schien direkt auf das Baumhaus zuzulaufen. Doch plötzlich blieb er stehen, hielt den Kopf schräg, als hätte er irgendetwas gehört und lief in eine andere Richtung. Die Geschwister schauten sich an. Seltsamer Typ. Vielleicht hat er was mit diesem Chaos zu tun. Das sah doch absolut verdächtig aus. Anne wurde langsam misstrauisch. »Ich weiß nicht. Eigentlich scheint Simeon nicht der Typ für Randale zu sein.« Ben blickte nicht so ganz überzeugt. »Der heißt Simon? Wir sollten ihn auf jeden Fall im Blick behalten. Ich wette, in seinem Rucksack finden wir auch noch meinen Schraubenzieher.« Anne glaubte fest, den Täter im Visier zu haben. Sie hatte einmal gehört, dass Verbrecher gern an den Tatort zurückkehren. Da es bereits Zeit fürs Abendessen war, machten sie sich auf den Weg nach Hause. Bei Tisch erzählten die beiden Kinder ihren Eltern aufgeregt noch einmal ausführlich, welches Verbrechen in ihrem Baumhaus stattgefunden hatte. »Vielleicht war es ja einfach ein kleiner Streich, den euch jemand spielen wollte«, versuchte Mama, die Kinder zu beruhigen. »Bestimmt klärt sich das ganz alleine auf. Für mich hört sich diese Geschichte eher an, als würden Simons Vögel oder andere Tiere beobachten«, meinte Papa und schien von ihrem Verdacht nichts zu halten. Die nasse Wiese glitzerte noch vom Tau, als Anne und Ben sich am nächsten Morgen auf den Weg zu ihrem Baumhaus machten. Voller Vorfreude und mit neuen Ideen für den Tag kamen sie dort an. Doch der Anblick, der sich ihnen bot, änderte alles. Anne war den Tränen nahe. Alle Arbeit war umsonst gewesen. Diesmal waren sogar ein paar Löcher in den Dachbrettern gefressen. Es roch auch irgendwie seltsam und überall waren Dreck und zerstörte Gegenstände. Ben konnte es einfach nicht fassen. Seine Stimme bekam einen drohenden Unterton. »Wenn ich den erwische!« »Wir hätten uns Simon gestern schon schnappen sollen. Dann hätte er sich gehütet, unser Baumhaus nochmal zu betreten.« Annes Kopf lief bereits rot an. Voller Wut machte sie sich ans Aufräumen und wieder verbrachten sie den ganzen Tag damit, mühevoll Ordnung zu schaffen und den entstandenen Schaden so gut wie es ging zu reparieren. Am Abend saßen sie erschöpft am Tisch und hörten der Abendandacht nur mit einem Ohr zu. Papa las die Geschichte, wo der Prophet Samuel einen neuen König salben sollte. Gott schickt ihn zum Haus von Isai, der ihm seine 7 Söhne vorstellte. Samuel sah die gut aussehenden, kräftigen Männer und konnte sich gleich den ersten von ihnen als neuen König vorstellen. Doch Gott sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Auch die 5 jüngeren Brüder hatte Gott nicht erwählt. Erst der 7. Sohn, David, der eigentlich nur ein kleiner Hirtenjunge war, wurde von Gott zum nächsten König bestimmt. Man kann sich schnell vertun, wenn man die Menschen nach ihrem Äußeren beurteilt, sagte Papa. Anne und Ben blickten sich verstohlen an. Sie wussten, worauf das angespielt wurde. Doch sie waren sich sicher, es konnte nur Simon gewesen sein. Und sie hatten auch schon einen Plan. Als spät am Abend alles ruhig und im Schlafzimmer der Eltern das Licht aus war, schlichen sie sich aus dem Haus. Der Mond schien hell und leuchtete ihnen den Weg in den Wald. Bewaffnet mit einer Taschenlampe und einem Stock legten sie sich hinter einem Gebüsch, nur wenige Meter vor dem Baumhaus, auf die Lauer. Es war noch nicht viel Zeit vergangen, als sie Schritte und dann ein Rascheln direkt hinter sich hörten. Anne hielt den Atem an. Ben schaltete mit zitternden Fingern die Taschenlampe ein und drehte sich ruckartig um. Der Lichtstrahl fiel direkt auf Papas Gesicht. »Na, ihr beiden Detektive, könnt ihr noch Verstärkung brauchen?« Erleichtert atmeten die beiden auf. Mit Papa an der Seite fühlten sie sich schon viel mutiger, auch wenn beide das nie zugegeben hätten. Und dann hörten sie etwas Merkwürdiges. Ein Schnaufen, direkt aus ihrem Baumhaus, dann ein Poltern und Klappern. »Wie ist der unbemerkt an uns vorbeigekommen?« flüsterte Ben. »Nochmal entwischt er uns nicht.« Er wollte lossprinten, um sich den Täter zu schnappen, doch Papa hielt seinen Arm fest. »Hat euer Simon zufällig 4 Pfoten und buschiges Fell?« fragte er grinsend. Ben wollte sich gerade empört losreißen, doch da fiel ein Lichtstrahl auf 2 schwarze Knopfaugen und eine spitze Nase. Ein grau-schwarz gestreifter Schwanz klopfte auf den Holzbohlen. Es war ein Waschbär, der sich zufrieden auf der Plattform über die Essensreste hermachte. Das war also der Übeltäter, der sich nachts immer in ihr Baumhaus geschlichen und Chaos verursacht hatte. »Oh, ist der süß!« Anne war entzückt. »Dürfen wir ihn behalten?« Ihre Stimme hatte sich bei dem Anblick dieses putzigen Fellknäuels sofort verändert. Ihr Ärger schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Doch Ben hielt so gar nichts von ihrer Idee. »Damit wir jeden Tag die Sauerei wegmachen dürfen?« Er schüttelte den Kopf. Er war immer noch sauer, vielleicht aber auch, weil er sich so geirrt hatte. »Jetzt gehen wir erstmal ins Bett«, beschloss Papa, »und morgen überlegen wir uns, wie wir euer Baumhaus waschbärensicher machen können. Vielleicht könnt ihr Simon ja mal fragen, ob er ein paar Ideen hat. Ich kann mir vorstellen, dass er sich mit den tierischen Bewohnern des Waldes gut auskennt.« Die beiden nickten etwas beschämt. Die Zerstörung Simon in die Schuhe zu schieben, war von Anfang an falsch gewesen. Mit Verdächtigungen und Vorurteilen würden sie sich in Zukunft zurückhalten. Wir beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns kennst. Wie oft beschuldigen wir unseren Freund, unsere Klassenkameraden, unsere Eltern oder Lehrer, dass sie uns unserer Meinung nach falsch behandelt haben. Öffne unsere Augen, dass wir klar erkennen, wie es unserem Nächsten geht. Hilf uns, ihn zu lieben und nicht zu beschuldigen. Amen.
Das letzte Passafest.
Und nun war es Donnerstag, der Tag, an dem man abends das Passafest feierte, zur Erinnerung an die Befreiung aus der Gefangenschaft in Ägypten vor vielen Jahrhunderten. An diesem Tag rief Jesus 2 Jünger zu sich, Petrus und Johannes, und sagte zu ihnen: Geht voraus und bereitet das Passalamm für uns vor. Sie fragten:
Wo sollen wir es vorbereiten?
Judas stand dabei und spitzte die Ohren. Wenn er das Haus wusste, dann konnte man dort Jesus vielleicht ohne großes Aufsehen gefangen nehmen. Denn zu dieser Stunde saßen alle in Jerusalem beim Passamahl. Aber Jesus wusste genau, was Judas im Schilde führte. Dies war sein letzter Abend, an dem er noch einmal ungestört mit seinen Jüngern zusammen sein konnte, an dem er noch einmal mit ihnen das Passafest feiern wollte. Darum durfte Judas nicht erfahren, wo das Mahl stattfinden sollte. Und Jesus sagte zu den beiden Jüngern: Wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich das Passamahl mit meinen Jüngern feiern kann? Er wird euch einen großen Saal im Obergeschoss zeigen, der mit Sitzpolstern ausgestattet ist. Bereitet dort das Mahl vor. Mit diesem seltsamen Auftrag machten sich Petrus und Johannes auf den Weg. Alles geschah so, wie der Herr es gesagt hatte. Sie sahen einen Mann mit einem Wasserkrug. Sie folgten ihm und sprachen mit dem Hausherrn. Bestimmt war er ein Mann, der Jesus kannte und verehrte. Und er zeigte ihnen den schönsten Raum seines Hauses, den geräumigen Saal im Obergeschoss, wo sie ungestört beisammen sein konnten. Eifrig begaben sich die beiden Jünger an die Arbeit. Sie gingen zum Tempel und schlachteten dort das Passahlamm, das sie schon 4 Tage vorher ausgesucht hatten, ein Lamm ohne Fehler, und man durfte ihm auch keinen Knochen brechen. Dann standen sie im Vorhof zwischen Gruppen anderer Menschen, um genau wie diese das Fett des Lammes auf dem Brandopferaltar zu opfern. Das Fleisch aber nahmen sie mit, brieten es und stellten es im Saal bereit. Sie sorgten für die Brote, harte, ungesäuerte Fladen und für die bitteren Kräuter, eine Erinnerung an die bittere und harte Sklaverei in Ägypten. Sie stellten die Soße zum Eintauchen der Bissen auf, dazu den Wein, roten, duftenden Wein. Sie rückten die Polster an den Tisch und zum Schluss setzten sie auch das Waschbecken und die Wasserkanne zum Füßewaschen an die Tür. Und als sie das alles fertig hatten und nichts mehr fehlte, warteten sie auf die Ankunft Jesu. Der Abend senkte sich auf Jerusalem herab. Die ersten Sterne funkelten. Da erklang hoch vom Tempel her ein helles Signal, 3-mal nacheinander ein langgezogener Akkord aus silbernen Fanfaren, der weithin über die Stadt hallte. Kommt, denn es ist alles bereit. Kommt und esst das Passamahl. Denn der Tag ist vorüber und die Stunde des Festes ist gekommen. Da kam auch Jesus mit seinen Jüngern die dämmerigen Straßen entlang und ging die Treppe zum Saal hinauf. Sie traten ein und begrüßten Petrus und Johannes. Doch dann blieben die Jünger unsicher an der Tür stehen und sahen einander scheu und verlegen an. Ja, das Wasser stand bereit und das leinene Tuch hing daneben, aber kein Diener war zu sehen, der ihnen, wie es sich gehörte, die Füße wusch. Wer sollte nun diesen Sklavendienst tun? Wer war der Geringste, wer sollte sich vor dem Meister und auch vor den anderen Jüngern hinknien, um ihnen den Staub von den Füßen zu spülen? Niemand rührte sich, niemand bückte sich zum Becken, niemand wollte dieser Diener sein. Und schließlich setzten sie sich auf ihre Plätze und stritten sich flüsternd, wer der Geringste von ihnen war, wer diese verachtete Arbeit eigentlich tun musste. Und Jesus saß dabei. Dies war nun das letzte Passamahl, das er auf der Erde feierte. Dieses letzte Mal noch würde er mit seinen Jüngern daran denken, wie einmal durch das Blut eines Lammes das Volk Gottes vor dem Tod bewahrt wurde. Morgen aber würde er das wahre Passalamm sein, das für die Sünden der Welt den Tod erlitt. Er blickte sie an und sagte: »Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt.« In tiefer Bewegung nahm er den Kelch, segnete ihn und gab ihn weiter an die Jünger. Hörten sie gut auf diese ergreifenden Worte? Nein, das Flüstern am Tisch verstummte nicht. Immer noch, selbst jetzt noch, stritten sie sich, wer der Erste von ihnen war. Die alte Frage, die immer wieder zu neuem Streit führte und worüber sich ihr Meister schon so oft geärgert hatte. Dann aber geschah, was sie niemals wieder vergaßen und was all ihr Gezänk mit einem Schlag beendete. Jesus stand vom Tisch auf und ging schweigend zur Tür. Er legte das Obergewand ab. Er nahm das leinene Tuch, das neben dem Wasserbecken hing, und band es sich wie eine Schürze um. Er goss Wasser in das Becken. Dann kniete er sich wie ein Sklave vor einem der Jünger hin und begann, diesem die Füße zu waschen. Darauf trocknete er sie mit dem Tuch. Es war totenstill geworden im Saal. Erschrocken und erstaunt sahen die Jünger, was hier geschah. Er, ihr Meister, tat niedrigste Dienstarbeit, für die sie sich zu vornehm vorkamen. Er, der Messias, der Sohn Gottes, der König von Himmel und Erde, er wollte der Geringste von allen sein. Durfte er sich so tief demütigen? Durften sie das zulassen? Nein, dachte Petrus und wurde rot vor Scham, als Jesus vor ihm hinkniete. Er zog die von Staub und Schweiß bedeckten Füße zurück und schrie es beinahe heraus.
Herr, du willst mir meine Füße waschen?
Jesus blickte ganz ruhig zu ihm auf und antwortete, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nein, Petrus verstand es nicht und er wusste auch nicht, dass Jesus nicht nur seine Füße vom Schmutz reinwaschen wollte, sondern auch sein Herz von der Sünde. Tief beschämt rief er aus,
»Nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen.«
Jesus erwiderte ernst, »Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir.« Da gab Petrus sich geschlagen. Keine Gemeinschaft mit Jesus haben, das wollte er nicht. Darum sagte er,
oh, »Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf.«
Das aber war nicht nötig. Sie hatten alle ein Bad genommen, bevor sie zu diesem Fest kamen. Nur die Füße, die vom langen Weg staubig geworden waren, mussten gewaschen werden. Darum sagte Jesus, »Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich nur noch die Füße zu waschen.« Und er setzte noch hinzu, »Auch ihr seid rein, aber nicht alle.« Denn der Herr wusste, dass der Verräter unter ihnen saß. Er hatte auch dem Judas die Füße gewaschen, Judas' Herz aber öffnete sich ihm nicht. Darum sagte Jesus, »Ihr seid nicht alle rein.« Als er sein Obergewand angelegt und sich wieder gesetzt hatte, sah er seine Jünger an und fragte, »Versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.« Sie schwiegen. Sie wagten kaum, ihn anzusehen. »Meister, Meister«, dachten sie, »hast du uns so lieb? Wie oft nur haben wir dich mit unserem Hochmut traurig gemacht.« Einer von ihnen aber kannte keine Reue. Er saß zwischen den anderen am Tisch. Er setzte seine Lippen an den Kelch, aus dem der Meister getrunken hatte. Er nahm das Brot und nahm von dem Lamm und tauchte seine Stücke in die Schüssel, genau wie es sein Meister tat. Seine Gedanken aber waren mit dem Plan beschäftigt, wie er ihn verraten könnte. Jesus las Judas schlimme Gedanken. Und es tat ihm richtig weh, dass der Verräter selbst noch bei diesem feierlichen Mahl unter ihnen war. Seine Stimme war voll Schmerz, als er sagte, »Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten.« Die Jünger erschraken heftig. »Verraten ihren Meister? Und einer von ihnen sollte es sein? Sie schauten einander an, sie waren ganz entsetzt und jeder fühlte die Augen der anderen auf sich gerichtet. Wer war zu einer so furchtbaren Tat fähig? Etwa ich, dachte jeder. Könnte es wirklich so weit mit mir kommen? Nein, das ist unmöglich. Und bedrückt fragten sie einer nach dem anderen,
Bin ich es, Herr?
Bin ich es, Herr? Sag doch, dass ich es nicht bin. Und Jesus antwortete, einer, der das Brot mit mir in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Traurig und verzweifelt sahen die Jünger noch immer einander an. Wer könnte das sein? Und Simon Petrus winkte Johannes, der gleich neben Jesus saß, doch einmal zu fragen, wer es sei. Johannes verstand den Wink. Er beugte sich zu Jesus hin und flüsterte,
»Herr, wer ist es?«
Da nahm Jesus ein Stück Brot und antwortete leise, »Der ist es, dem ich den Bissen eintauche und gebe.« Die Worte konnte aber nur Johannes verstehen. In diesem Augenblick beugte sich Judas über den Tisch und fragte,
»Bin ich es, Rabbi?«
Da tauchte Jesus das Brot in die Schüssel und reichte es Judas. Und während er seinem untreuen Jünger in die Augen blickte, sagte er fast unhörbar,
»Du sagst es.«
Auch das hörte keiner von den anderen. Johannes aber wusste nun, wer der Verräter war. Entsetzt schaute er auf Judas und zweifelte keinen Augenblick daran. Welch ein Hass, welch eine Wut flackerte auf einmal in dessen Augen, als er das Brot nahm, das Jesus ihm reichte. Es war, als wäre der Satan in ihn gefahren. Jesus aber blickte ihn an und sagte ernst, »Was du vorhast, das tue bald.« Keiner der anderen begriff, was der Meister meinte. Weil Judas das Geld verwaltete, glaubten einige, er müsse noch etwas für das Fest kaufen oder den Armen etwas bringen. Sie sahen, wie er aufstand und zur Tür ging. Dunkel verschwand seine Gestalt in der Finsternis der Nacht. Die Tür fiel ins Schloss. Der Verräter war gegangen, um sein schreckliches Werk zu tun.
Hier beenden wir die Schatzsuche für heute. Nächsten Montag geht's weiter.